Ich grüße alle im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der auferstanden ist. Es freut mich, mit euch zusammen heute Ostern zu feiern. Wir feiern heute die Auferstehung Jesu. Wir möchten als Gemeinde so diesen Gottesdienst gestalten und so von Jesus reden, dass du ihn heute begegnest, dass du Jesus kennenlernst. Wir sind eine Gemeinde, die einen Wunsch haben, dass wenn Menschen hier reinkommen, dass sie von Jesus, dem Auferstandenen, hören, dass sie ihn kennenlernen. Er ist ein Schöpfer dieser Welt und er ist der Schöpfer von dir. Er hat einen Plan für dich, für dein Leben und den solltest du kennen. So reden wir hier, wenn wir uns hier treffen, nicht von einer Religion, wir reden nicht von einer Sache, sondern wir reden von einem auferstandenen Gott, von einer Persönlichkeit, der lebt und der Interesse an deinem Leben hat. Er lebt. Wenn ich die bekannten Religionen anschaue, dann muss ich leider feststellen, oder gut, dass ich das feststelle: Buddha ist tot, Mohammed ist tot, Shankara ist tot. Stell dir vor, du bist zu einer Hochzeit eingeladen. Du fährst, dein Navi ist ausgefallen und du stehst vor einem, ja, ich sag mal, vor einer Ausfahrt. Naja, vielleicht ist das nicht nur eine. Und du denkst, wow, wo soll ich denn jetzt einbiegen? Und da stehen, jetzt wird es ein bisschen makaber, jetzt stehen zwei Menschen da, einer lebt und einer ist tot. Wen fragst du nach dem Weg? Was für eine doofe Frage. Natürlich, der lebt. Deswegen reden wir und glauben an Jesus Christus, weil er lebt. Wer hat heute schon von den Kindern irgendwelche Süßigkeiten gesammelt oder gesucht? Naja, die Eltern haben gesagt, Osterhase gibt's nicht mehr, also gibt's keine Süßigkeiten wahrscheinlich. Verstehe ich. Ich brauche 4 Kinder, die lesen können. Hand hoch, freiwillig. So, Emma, komm auch zu mir. Jetzt von den Jungs vielleicht, oh, da hinten noch jemand, ja, komm. Und Mischa, komm auch, ja. So, stellt euch mal hier hin.
Irgendwo hier, hinter euch gibt's, die dürft noch nicht gucken.
Jetzt? Ja. Irgendwo hinter euch gibt's hier Süßigkeiten. Einer von euch oder jeder von euch hier auf der Bühne darf die Süßigkeit finden, aber nichts damit machen erstmal. Nur eine. Ihr dürft hinter euch mal suchen gehen. Los geht's. Sucht. Such weiter. Das ist ganz einfach zu finden. Sehr gut, hat jeder? Okay, jetzt ist da ein Zettel. Jetzt müsst ihr das irgendwie mal auspacken. Los geht's, dass ihr an den Zettel drankommt. Ja, gebt euch Mühe. Jawohl. So, jetzt dürft ihr den Zettel aufmachen und jeder, weil ihr lesen könnt, habt ihr gesagt, dürft vorlesen. So, guckt mal rein, was da steht. So, ich fange mal von hier an. So, du darfst lesen, ich halte das Mikro dran.
Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt. Warum suchst du ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden.
Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und ich bin der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich für immer und ewig.
Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen.
Sehr gut. Ich möchte euch sagen, also euch Kindern und die ihr da sitzt, ähnlich ist das mit Jesus so. Jesus möchte, dass ihr ihn sucht, aber der Unterschied ist, Jesus wird sich nicht von euch verstecken, so wie die Süßigkeiten. Er ist da, er möchte, dass ihr ihn findet. Und wenn ihr ihn findet, dann werdet ihr schmecken, wie süß das Leben mit Jesus ist. Ihr dürft euch hinsetzen. Die Süßigkeit könnt ihr mir später abgeben. Nein. Ihr dürft das behalten und die anderen Kinder können nach dem Gottesdienst auch zu mir kommen. Jeder bekommt was Süßes von mir. Deswegen bin ich ein überzeugter Christ und ich glaube wirklich daran, was wir hier gerade gehört haben. Jesus ist auferstanden und er lebt. Er sagt, sucht mich, ich werde mich finden lassen, ich werde mich nicht verstecken, ich bin da. Und diese Einladung möchte ich heute dir aussprechen. Jesus lebt und er möchte, dass du ihn kennenlernst. Er hat einen sehnlichen Wunsch danach. 2018 wurden die Menschen in einer Stadt auf der Straße gefragt, ob sie daran glauben, dass Jesus lebt. Und weniger als die Hälfte sagte, ja, ich glaube dran. Und dann kam die Frage, was hat das in deinem Leben verändert? Das war schon richtig schwer. Sehr, sehr viele konnten mit der Frage nichts anfangen. Sie sagten, weiß ich nicht, ich glaube nichts. Heute stellt die Existenz Jesus fast keiner in Frage. Also fast jeder sagt, ja, Jesus hat gelebt. Irgendwie war er da. Aber mit der Auferstehung, da haben wir es ein bisschen schwerer. Es gibt sehr viele geistliche, geschichtliche und literarische Beweise. Also einer davon möchte ich dir kurz mal zeigen. Es gab einen Mann, der hieß Flavius Josephus, das war ein jüdisch-hellenistischer Historiker, der für die Römer geschrieben hat. Und der hat sehr viel von jüdischem Leben geschrieben, von der Geschichte geschrieben. Und so schreibt er 90 nach Christus, da waren noch manche Jünger am Leben, oder einer auf jeden Fall. Er schreibt, zu dieser Zeit lebte ein weiser Mensch, Jesus, gut und tugendhaft. Und viele Menschen aus den Juden und den anderen Volksgruppen wurden seine Jünger. Obschon Pilatus ihn zum Tode durch Kreuzigung verurteilte, gaben dennoch jene, die seine Jünger geworden waren, seine Jüngerschaft nicht auf. Sie berichteten, dass er ihnen 3 Tage nach seiner Kreuzigung lebendig erschienen sei. Das steht nicht in der Bibel, was ich hier vorlese. Das ist ein geschichtlicher Schreiber, der damals das schrieb. Er hat gelebt und dafür spricht sehr, sehr viel. Aber mit der Auferstehung, da haben wir es so schwer. Und ich habe mich gefragt, was macht die Auferstehung so glaubwürdig? Die meisten Menschen glauben, dass das eine Legende war, also die an Gott nicht glauben. Die sagen, naja, es war ein interessanter Wunsch, Gedanke und dann irgendwann hat man gesagt, ja, das war wirklich so. Ihr habt wirklich gelebt. Und das war eigentlich eine Legende, das fand niemals statt. Aber dagegen spricht wirklich sehr, sehr viel gegen diesen Gedanken. Erstens, dieser Gedanke, dass Jesus auferstanden ist, der reifte nicht Jahrzehnte wie eine Legende, sondern über Nacht glaubten die Menschen dran. Und das sehr, sehr viele. So entstehen keine Legenden. Zweitens, es glauben viele Juden daran. Die damaligen Juden, heute wahrscheinlich auch, aber sie brauchten sehr viele Beweise. An so eine Legende konnten sie niemals einfach so glauben. Noch dazu, ein Mann, der auferstanden ist und dann noch sagt, dass er Gott ist, ja, daran glaubten die Juden nicht wirklich so einfach. Aber es musste was passiert sein, damit sie doch sagen, ja, das stimmt. Und drittens, es gab wirklich sehr viele Zeugen. Naja, vielleicht sagst du, ja, warte mal, ich war damals nicht da, wieso soll ich diesen Zeugen glauben? Nun, ich glaube, fast keiner von uns zweifelt an der Existenz von Julius Caesar. Oder gibt es jemanden, der sagt, na, das war eine Legende? Ich glaube nicht. Aber Julius Caesar lebte circa 100 Jahre vor Jesus. Da gab es dich auch nicht. Und du glaubst trotzdem dran. Also was hindert dich dran, an Jesus zu glauben? Jesus ist auferstanden und mehrere Hunderte von Menschen haben ihn gesehen. 15 Jahre nachdem Jesus auferstanden ist, gab es auch Menschen, die gesagt haben, ich weiß nicht, ich zweifle so an der Geschichte, so wie heute auch. Und es gab einen Schreiber namens Paulus, er sagte, wisst ihr was, Jesus ist auferstanden und Hunderte von Menschen glauben dran und sie leben noch. Das heißt, jeder, der damals gesagt hat, ich zweifle an der Geschichte, der konnte zu Paulus gehen und Paulus konnte sogar sagen, wo diese Menschen sind, ob sie noch leben. Und man konnte dahin gehen und das wirklich überprüfen. Des Weiteren, alle Apostel, also alle Jünger Jesu, sie starben für Jesus. Ganz schön schwach, wenn das eine Legende ist, für eine Legende einfach so zu sterben. Sie machen keine schöne Figur in dieser Legende dann. Sie haben Angst, sie sind sehr schwach. Also sie kommen nicht wirklich sehr, sehr stark aus dieser Legende raus. Und als Jesus gestorben ist, laufen die alle auseinander. Sie denken, naja, es ist vorbei. Es herrscht so eine Verwirrung, dass sie sogar ihren alten Gewohnheiten nachlaufen. Sie gehen einfach in ihre alten Jobs und sagen, ich glaube, es ist vorbei. Die ersten Zeugen waren nicht diese starken Jünger. Es waren Frauen, die zum Grab gelaufen sind, um Jesus zu pflegen oder irgendwie beim Grab zu sein. Und zum Schluss sagt dieser Paulus, es ist ja schön, dass so viele Zeugen es gibt, aber irgendwann ist es für mich persönlich geworden. Irgendwann habe ich selber an den Auferstandenen geglaubt. Und das bringt mich wieder zu dieser Umfrage. Viele wussten nicht in dieser Umfrage, was persönlich das in ihrem Leben bewirkt. Anders gefragt, was bewirkt das in deinem Alltag, dass Jesus auferstanden ist? Nachdem du erfahren hast, und jetzt hast du erfahren, dass Jesus auferstanden ist. Die meisten sagten in diesem Interview, naja, gar nichts. Jesus ist für unsere Sünden gestorben und wir dürfen Vergebung erleben und er ist auferstanden, damit wir nicht in unsere Gewohnheiten wieder zurückgehen, so wie die Jünger das erstmal gemacht haben, sondern dass wir nachlaufen dem, der lebt. Nun, wie geht es jetzt weiter? So heißt es ja. Und was jetzt? Jesus lebt und was jetzt? Paulus hat mal gesagt den Korinthern, ist Christus nicht, aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendsten unter den Menschen. Mit anderen Worten, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles, an was du glaubst, das hat überhaupt keinen Sinn. Alle Traditionen, die du pflegst, alle Dinge, die du in der Bibel liest und glaubst, die haben überhaupt keinen Sinn, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wir haben am Karfreitag darüber gesprochen, warum Jesus gestorben ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kenne sehr, sehr viele Menschen und vielleicht bist du auch einer davon, der hier sitzt, der nicht unbedingt damit klarkommt, der sagt, was? Ein Mensch stirbt für meine Sünden und so komme ich in den Himmel, wenn ich daran glaube. Nur ein Weg, das ist doch so intolerant. Nur ein Weg, nicht mehrere, da muss es doch mehr geben. Es heißt doch gerne so, alle oder viele Wege führen nach Rom. Und das stimmt, wenn es viele Wege gäbe, dann sollten wir an die glauben. Aber es geht nicht um unsere Wünsche. Es geht nicht um unsere Vorstellung. Wir können nicht dem Gott dieser Welt vorschreiben, wie er uns retten soll. Das funktioniert nicht. Wir dürfen uns darauf einlassen. Wir dürfen dem glauben. Ich möchte euch an die lange Rettungsaktion im Oktober 2010 erinnern, in Chile. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. In der Wüste wurden 33 Bergarbeiter in einer Mine begraben, sozusagen, ganz tief in der Erde. Circa 700 Meter unter der Erde waren die. Sie waren dort nicht 2 Tage, nicht 3 Wochen, sondern die waren 69 Tage da unten. Sie waren verschüttet. Und wie ich schon gesagt habe, fast 700 Meter hat man so ein Rohr gebaut sozusagen. Und 60 Zentimeter breit war das Ganze. Wie so ein kleiner Lift wurde runtergelassen. Und jeder, der gedacht hat, ja, das rettet mich, ja, damit komme ich raus, durfte in diese Kapsel einsteigen. So eng war das, 60 Zentimeter. Egal, hast du Platzangst oder nichts, willst du gerettet werden, steig ein, geh drauf ein. Und jeder, der das getan hat, wurde aus der Dunkelheit, wo die waren, nach oben gefahren und das 45 Minuten lang, jeder Einzelne. Das dauerte sehr lange, 33 Leute. Aber wisst ihr was? Da hat keiner von denen gesagt, warum wurden nicht mehrere Wege gemacht? Warum wurden nicht mehrere Löcher gebohrt? Keiner hat gesagt, Leute, das ist doch eine Zumutung. 60 Zentimeter? Ich bin ein bisschen dicker. Ich passe da gar nicht rein. Ich muss da so eng stehen irgendwie. Das ist gar nicht komfortabel. Noch dazu, ich kann mich selber nicht hochziehen. Ich kann ja nichts selber machen. Das ist doch unter jeder Menschenwürde. So kommt Gott in unsere dunkle Welt, in unsere Verlorenheit, in unser Versagen, steigt aufs Kreuz und denkt dabei an dich. Er will dich retten. Er will dich rausholen aus der Dunkelheit. Und jeder, der dem glaubt, darf sich darauf einlassen. Er darf einsteigen und Gott zieht dich aus der Dunkelheit raus, aus der Finsternis, damit du die Liebe des Vaters kennenlernst. Und weil er auferstanden ist, beweist er, dass er für deine Sünden gestorben ist. Die Auferstehung ist quasi wie so eine Quittung. Jeder von uns, der was kauft, bekommt im Geschäft eine Quittung. Und eine Quittung ist eine Empfangsbestätigung, wenn du etwas erhalten hast, für etwas bezahlt hast. Die Auferstehung ist die Quittung, dass für dich bezahlt wurde. Und das ist die Quittung, dass alles, was Jesus gesagt ist, wirklich wahr ist. Aber wir kommen wieder zu einer Situation. Und was verändert das in unserem Leben? Und was verändert das in unserer Situation? Was hat sich denn in deinem Alltag geändert? Wisst ihr, ich habe einen sehr interessanten Vers gefunden, der mich wirklich zum Staunen bringt. Der steht in Markus 15,1. Dort steht, gleich in der Früh fasten die Hohepriester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze Hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Wisst ihr, ich habe mir gedacht, Menschen fesseln Gott. Das ist schon echt kurios, oder? Menschen fesseln Gott. Das hört sich schon so komisch an. Aber Jesus lässt es zu. Er lässt sich fesseln. Er drängt sich nicht auf. Der Gott dieser Welt ließ sich fesseln. Jesus möchte, dass du ihn in deinem Leben auch entfesselst, ihn frei machst. Jesus möchte, dass du in deinem Leben Jesus mehr Freiheiten gibst. Ja, es ist ab und zu nicht einfach, wenn Jesus frei wird und in dir viel verändert, aber es wird dir immer gut tun. Es gibt sehr viele Christen, die wirklich sehr, sehr unglücklich sind mit ihrem Leben. Vielleicht bist du einer davon und du hältst dich an viele Dinge in deinem Leben fest. Alte Dinge, die gar nicht zu diesem Leben gehören. Und du lässt überhaupt keine Veränderung zu und dann bist du so unglücklich über alles, was passiert. Und schau mal, Paulus sagt den Korinthern auch, und in Christus ist deshalb Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist. Jesus ist gestorben und auferstanden, damit wir nicht uns selber leben, sondern damit wir Jesus leben. Damit er deinen Alltag verändern kann. Kann es sein, dass du immer wieder in ein altes Leben zurückfällst, immer wieder Dinge tust, die gar nicht in dein Leben gehören? Er sagt, dass wir nicht so leben müssen wie früher. Wir sind zu einem anderen Leben bestimmt. Aber jedes Mal, wenn wir in das Leben zurückfallen, ohne Jesus, werden wir unglücklich. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Ich habe hier zwei Getränke mitgebracht. So eine Limonade oder sowas ähnliches. Schmeckt süß und gut. Und so eine Müllermilch, so was Milchiges. Ja. Und stell dir vor einfach, du sagst, und ich bin mir sicher, dass das so ist, du sagst, Jesus bedeutet mir sehr, sehr viel. Aber ich bin mir auch sicher, dass du viel in deinem Leben hast, was du nicht loslässt. Viel in deinem Leben ist, wo du Jesus überhaupt keine Freiheiten gibst. Dinge tust, die eigentlich zu dem anderen Leben gehören. Und du sagst, aber ich liebe Jesus, er ist so wichtig für mich. Jesus, ich verbringe so gerne Zeit mit dir, ich höre dir so gerne zu. Aber Jesus, ich mag auch gerne über die anderen schlecht reden, lästern, nörgeln. Jesus, ich denke so gerne an dich und ich danke dir, dass du mir vergeben hast. Oh Jesus, aber der oder die waren so doof zu mir, ich werde nie wieder dir was vergeben. Und so geht das immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und du bist hin und her gerissen. Und dann fragst du dich, warum du unglücklich bist? Zum größten Teil lebe ich doch als Christ, Jesus, und es macht Freude, mit dir zu leben. Und ich mache das nur ein bisschen was gegen dich, Jesus, nur Kleinigkeit. Jesus, es ist nur 1%, was ich gegen dich mache. Vielleicht ein bisschen, so eine Sache, es ist doch gar nicht so schlimm. Also Gott, ich muss ja mit dir leben, ja, das mache ich gerne, aber nur 1%, nur eine Sache mache ich anders. Ich hoffe, mir wird nicht schlecht danach. Aber das ist ekelhaft. Ja, aber genau so ist das in unserem Leben. Da sind wir. Und das sehr oft. Und dann fragst du dich, warum du unglücklich bist? Weil das furchtbar ist. Weil das nicht so sein sollte. Warum passiert in meinem Leben nichts, Jesus? Warum bin ich so unglücklich ab und zu? Warum passiert in meinem Alltag nichts? Kann es sein, dass du immer wieder in dein altes Leben zurückfällst und sagst, das schmeckt mir gar nicht? Liegt das vielleicht daran, dass wir unseren auferstandenen Jesus gefesselt haben, immer noch gefesselt in uns haben? Und deswegen schmeckt dir das nicht? Nur 1%, aber das reicht aus. Die Kinder haben es gerade hier vorne vorgemacht. Als ihr die Süßigkeit bekommen habt, was habt ihr gemacht, um an den Zettel ranzukommen? Gesucht, ja, und dann? Aufgemacht. Ihr musstet es entfesseln, ihr musstet das Seil ein bisschen auseinander machen. Aber um an das Süße dranzukommen, muss man oft etwas entfesseln. Und du musst Jesus in deinem Leben entfesseln, um an sein süßes Wort dranzukommen, an ihn dranzukommen, damit du schmeckst, wie schön es mit Jesus ist, damit du eine andere Qualität des Lebens schmeckst. Er ist nicht ein netter Mensch, ein netter Nachbar, der vorbeikommt, dir zuwinkt und ein bisschen mit dir Smalltalk haben möchte. Jesus ist nicht so. Er ist der auferstandene Schöpfer dieser ganzen Welt. Fangen wir endlich an, mit Jesus zu leben. Fangen wir an, ihn in unserem Alltag wahrzunehmen, einzubeziehen, in unsere Wünsche, in unsere Entscheidung, in unsere Denkweise, wie wir über Sorgen und Probleme entscheiden. Beziehen wir ein in unsere Erziehung der Kinder, in die Weltanschauung und in die Prioritätssetzung. Jesus soll endlich in unserem Leben etwas bedeuten. Und das fängt mit dem Reden an, mit dem Beten an, das fängt mit dem Lesen an. Und weißt du was, wie ich schon den Kindern gesagt habe, er wird sich nicht verstecken. Ja, Jesus ist da, er will, dass du ihn findest. Er ist da, er ist dir nahe, er möchte dir nahe sein. Nimm das, was Jesus in seinem Wort sagt, wortwörtlich. Er ist real, er ist da, er lebt. Ich will nicht ohne ihn mehr. Wisst ihr, Karfreitag war ein Tag des Leids und des Schmerzes. Und für dein Leid und für den Schmerz ist Jesus gestorben und hat dich davon freigemacht. Es gibt nichts, was Jesus in deinem Herzen nicht heilen kann. Jeden Schmerz, jeden Leid wird er heilen. Und dann kam der Samstag, wo Jesus im Grab lag. Und bei den Jüngern ist eine Verwirrung entstanden. Was ist denn jetzt passiert? Die Jünger waren so verwirrt, dass sie zurück in ihren Alltag gegangen sind, in ihre Gewohnheiten gegangen sind. Und wenn man damals wahrscheinlich diese Umfrage gemacht hätte, Petrus getroffen hätte und gefragt hätte, Petrus, wie hat sich in deinem Leben das überhaupt verändert? Was hat sich verändert? Dann hätte er gesagt, naja, es war eine schöne Zeit mit Jesus. Sehr spannend, sehr interessant, aber ich laufe gerade zum Fischen. Mein Tag hat sich gar nicht verändert, habe ich den Eindruck. Und dann kam der Ostersonntag, wo Jesus auferstanden ist. Jesus konnte nur im Himmel auferstehen, er musste gar nicht runterkommen. Aber er ist runtergekommen, damit die Gewohnheit nicht den Tag erfüllt, damit sie nicht sagen, in meinem Tag hat sich nichts verändert. Jesus ist gekommen, um sich ihnen zu zeigen, damit sie merken, er lebt. Ich will mit ihm leben, ich will ihm nachgehen. Er ist gekommen, damit in ihrer Verwirrung und Verirrung Hoffnung und Freude reinkommt. Jesus ist nicht gekommen, um dein Leben mit Gesetzen vollzumachen. Schwer zu machen. Er ist gekommen, um dich von einem engen, flachen, eingeschränkten und unbedeutenden Leben frei zu machen. Er ist gekommen, um dich von den Süchten frei zu machen, dir ein kraftvolles, erfülltes Leben zu schenken. Du musst nicht im Freitag des Leids bleiben. Du musst auch nicht im Samstag der Verwirrung bleiben. Du darfst an Jesus glauben, denn er lebt. Sonntag, du darfst an den Ostersonntag, an Jesus glauben, neu anfangen. Nach Jesus kamen viele, die behauptet haben, Erlöser zu sein, aber alle sind gestorben. Alle sind im Grab geblieben. Jesus ist dagegen auferstanden. Und wer daran glaubt, der wird befähigt, ein völlig neues Leben zu führen, das Jesus für ihn erworben hat. Er sieht den Alltag mit neuen Augen, in denen Jesus Christus lebt und dir sagt, folge mir nach. So darf dein Alltag aussehen. Wir lesen in Römer 10, wo Paulus sagt, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass der Jesus der Herr ist und glaubst mit deinem Herzen, dass ihn Gott von dem Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Es geht nicht um die Liste, versteh das. Es geht nicht um die Liste von Gesetzen, die wir befolgen müssen, um Jesus am Alltag oder in deinem Alltag zu erleben. Sondern es geht um eine Beziehung mit Gott. Es geht um ein ganz anderes persönliches Leben mit Gott, was du führen kannst. Der Ostersonntag ist ein Tag der Auferstehung. Und das findest du nur bei Jesus. Mit dem Munde oder mit dem Mund und Herzen Jesus als Herrn zu bekennen, bedeutet Jesus als, ja, als den Chef über sein Leben zu stellen. Vielleicht hast du ein schlechtes Gefühl bei dem Wort Chef, weiß ich nicht. Aber du kannst auch sagen Meister, Begleiter, Experte, Leiter, Vorbild, Mentor. Da gibt es so vieles. Das möchte Jesus alles für dich auch sein. Aber das Wort Herr ist nicht etwas Magisches, wo ich einfach mit dem, wie mit so einem Zauberstab wedle und es passiert plötzlich. Herr bedeutet, dass du wirklich über dein Leben den Herrn Jesus stellst und sagst, Herr Jesus, ich möchte meine Rechte über mein Leben abgeben. Du sollst drüber befähigen und leiten und machen. Wenn du Ja zu Jesus sagst, wird er das übernehmen, so dass du nicht mehr sagen kannst, ich weiß gar nicht, wie mein Alltag sich verändert hat. Dann wirst du merken, dass er sich verändert, jeden Tag aufs Neue. Die Bibel liefert sehr viele Augenzeugen. Die Bibel liefert sehr viele Fakten, dass Jesus lebt, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Suche Jesus. Er wird sich nicht verstecken. Er wünscht dich heute eine persönliche Beziehung zu dir. Die Bibel ist ein spannendes Buch und sie verspricht ganz genau, dass dein Leben sich um 180 Grad mit Jesus wenden wird, wenn wir beginnen zu ihm zu gehen und mit ihm zu leben, mit ihm zu reden, mit ihm Zeit zu verbringen. Dann wird er Freude in dein Leben bringen. Dann wirst du Begegnung mit Jesus erleben. Dann wirst du ihm zuhören. Und dann darfst du schmecken, wie süß, wie spannend, wie aufregend das Leben mit Jesus ist. Und das ist das Größte und das Eigentliche. Die liebevolle Begegnung und Beziehung mit Jesus. Und diese Botschaft dürfen wir heute weitersagen. Daran dürfen wir festhalten, dessen Zeuge sein und heute das zusammen feiern. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden und er lebt. Laufe zu Jesus, laufe zu ihm. Er wartet auf dich schon lange. Er möchte, dass du Zeit mit ihm verbringst. Er möchte dein Leben erfüllen. Er möchte nicht Sonntag nur bei dir sein, sondern auch in jedem Alltag deines Lebens. Amen.